ich finde, mit das Faszinierendste an diesem Fall, es sah ja alles danach aus, als wenn es ein Unfall ist. Und es gibt bisher auch keine Beweise dafür, dass es kein Unfall war. Aber über diesen längeren Zeitraum und über die ganzen Details, die jetzt über die Familie bekannt geworden sind und insbesondere über das geheimnisvolle Leben von Karl-Erich van Haupt, gibt es jetzt wirklich sehr viele ernstzunehmende Gerüchte, und zwar innerhalb der Familie und im Umfeld, dass es kein Unfall war. Es gibt zwei weitere Theorien. Eine Theorie geht in die Richtung, dass er möglicherweise umgebracht worden ist. Und die zweite Theorie ist, dass er weiterhin lebt. Und zwar mit einer Frau, mit der er über Jahre ein Doppelleben geführt hat.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Schön, dass ihr bei dieser Premiere mit dabei seid, denn diese Folge ist eine ganz besondere Folge. Wir wollen heute sprechen über das Verschwinden des deutschen Milliardärs Karl-Erich van Haupt, der vor circa 2 Jahren zu einem Skiausflug aufgebrochen ist und davon nie wieder zurückgekehrt ist. Es ist ein Verschwinden, das möglicherweise sogar auch ein Verbrechen ist. Ganz sicher ist aber, es ist ein Ereignis, das den Schleier von einer der reichsten und mächtigsten Unternehmerfamilien Deutschlands lüftet, in der Intrigen, Lügen und sogar Spionage an der Tagesordnung sind. Bevor wir aber loslegen, müssen wir uns einmal noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Journalistin beim Wirtschaftsmagazin Business Insider und gegenüber von mir sitzt der Mann, der das alles recherchiert hat, Kaian Özgünz, unser stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Investigativreporter. Guten Morgen, Kaian.
Guten Morgen, Hanna. Ich freue mich sehr auf unseren ersten gemeinsamen Podcast.
Ja, ich auch. Du bist ja im Prinzip der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Denn wenn man bei dir beim Büro vorbeiläuft und durch diese Glastür guckt, dann sieht man, da sind ganz viele Akten im Schrank, in denen du alte Fälle aufbewahrst.
Genau, und das ist auch der Hintergrund, warum wir diesen Podcast gerne machen wollen. Weil wir wollen gerne spektakuläre Wirtschaftsaffären neu beleuchten. Affären, in denen wir jahrelang recherchiert haben, Dokumente zusammengetragen haben, sie ausgewertet haben, mit den Betroffenen gesprochen haben und uns versuchen jetzt auch der Wahrheit zu nähern. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir als Journalisten, so verstehe ich jedenfalls meinen Beruf, wir sind auch Wahrheitssucher. Wir versuchen immer, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Und bei diesem Fall, über den wir heute reden, ist es besonders schwierig, der Wahrheit sehr nahe zu kommen. Aber wir versuchen es mal.
Ja, denn es wird auch klar bei diesem Fall, dass auch du als Journalist da jahrelang angelogen wurdest und dir eine total falsche Geschichte aufgetischt wurde. Aber wir müssen unsere Protagonisten erstmal vorstellen. Wer ist denn eigentlich dieser Milliardär Karl-Erich van Haupt? Und warum schlägt sein Verschwinden so eine Welle?
Karl-Erich van Haupt war der Chef der Unternehmensgruppe Tengelmann, ein Familienunternehmen mit 150-jähriger Tradition in 6. Generation geführt. Und Karl-Erich van Haupt, genannt Charlie, war derjenige, der das Sagen dort hatte und der den Konzern ja auch am Ende des Tages Millionen Gewinne beschert hat. Und es war sehr hierarchisch auf ihn ausgeprägt, das Unternehmen. Und durch sein Verschwinden ist plötzlich das Unternehmen in ein riesiges Machtvakuum gefallen.
Für die, die Tengelmann noch nicht so kennen, welche Unternehmen gehören da alle dazu?
Also die Wurzeln von Tengelmann ist eigentlich ein Kolonialwarengeschäft in Mülheim an der Ruhr. Und dann wurde das aufgebaut über die Jahre und insbesondere die DNA waren die Supermärkte von Kaisers Tengelmann, die aber vor einigen Jahren verkauft worden sind. Und dazu gibt es eine sehr große Beteiligung an Obi, der Baumarktkette, und an dem Textildiscounter Kick. Und darüber hinaus gibt es ein riesiges Immobilienvermögen, was die Haupts haben und was sie zu einer der reichsten Familien Deutschlands machen.
Ich habe gelesen, in der Liste des Manager-Magazins, die jedes Jahr veröffentlicht wird, zu den reichsten Deutschen sind die auf Platz 26. Ich glaube, so ungefähr 5 Milliarden Euro. Das ist die Liga, über die wir hier reden.
Genau, also eine sehr reiche Familie und wo viel Geld da ist, da ist offenbar auch sehr viel Platz für Intrigen und Lügen. Und diese Familie galt eigentlich immer als nach außen hin vermeintlich erfolgreich und sie haben sich sehr als sehr glücklich präsentiert und man wusste sehr, sehr wenig über das Innenleben in dieser Familie. Und mittlerweile weiß man sehr, sehr viel und zwar fast auf jedes Detail in dieser Familie.
Und das alles wegen der Stunde Null, wegen des Verschwindens von Karl-Erich van, das wirklich den Staub aufwirbelt in dieser Familie, kann man sagen. Wir haben Akten hier, die du bekommen hast, in denen die letzten Stunden vor seinem Verschwinden und auch die Stunden danach minutiös nachgezeichnet sind. Und da würde ich jetzt einmal reingucken, weil diese Stunde Null ist ja wirklich der Auslöser für alles, was dann auch danach passiert.
Vor allen Dingen ist es auch etwas, was es bisher noch nie gegeben hat, dass ein Milliardär, ein Unternehmenschef einfach so in einer Gletscherspalte verschwunden ist.
Ich habe hier vor mir liegen so ein 25-seitiges Dokument. Das heißt der Antrag auf Todeserklärung. Die Brüder von Karl Irivan Haupt, die dann auch in der Nachfolge stehen, die werden später diesen Antrag einreichen. Und in diesem Antrag sind die letzten Stunden nochmal nachgezeichnet. Am Morgen des 7. April 2018 brach Karl Irivan Haupt, nachfolgend auch der Verschollene genannt, allein im Gletschergebiet Klein-Matterhorn, Breithorn bei Zermatt in der Schweiz, zu einem Training für die Patrouille des Glaciers auf, einem sehr anspruchsvollen Skibergsteigerrennen, das dann am 18. April 2018 stattfand. Von seinem Training kehrte der Verschollene jedoch nicht zurück. Bei dem Gletschergebiet Klein-Matterhorn-Breithorn bei Zermatt handelt es sich um eines der höchstgelegenen Skitourengebiete Europas, ca. 4000 Meter hoch, in dem schon zahlreiche Menschen vermisst werden. Auf den folgenden Seiten sind dann seine letzten Stunden dokumentiert. Er checkt am Abend seines Verschwindens, dem 6. April, im Hotel The Omnia in Zermatt ein und bucht zwei Übernachtungen. Wir wissen jetzt, ne, Kajan, die zweite Übernachtung wird nie stattfinden.
Ja.
Dank der Videoüberwachung und auch seiner Kreditkartenabrechnung sind dann seine letzten Schritte minutiös nachvollziehbar. Das letzte Mal wird seine Kreditkarte in einem Sportgeschäft um 19 Uhr verwendet. Danach geht er wohl zurück ins Hotel, schläft dort und am Morgen des 7. April schreibt er dann um 7.07 Uhr eine letzte Nachricht bei WhatsApp. Sie geht an die Freundin seiner Ehefrau, mit der er sich später auf einer Berghütte treffen will. Die WhatsApp-Nachricht kommt bei der Freundin auch an, sie antwortet. Die Antworten werden aber nie zugestellt, wie man an den Häkchen, die halt nicht blau geworden sind, dann nachvollziehen kann. Um 7.30 Uhr verlässt er das Hotel, trägt eine blaue Jacke, eine schwarze Hose, einen schwarz-roten Rucksack und man sieht auch, das ist nur eine sehr leichte Skibekleidung, was nachher noch eine Rolle spielen wird, denn es ist ein sonniger Tag in Zermatt. Um 9.09 Uhr zeichnet die Videokamera bei der Bergstation Klein-Matterhorn auf ca. 3820 Metern ein letztes Bild von Karl Irivan Haupt auf. Man sieht, er ist alleine. Und da will ich mal kurz einhaken, weil das hatte ich mich wirklich bei dieser Aktenlektüre auch gefragt. Warum bricht ein Milliardär alleine in einem der gefährlichsten Gletschergebiete Europas auf? Hat der keine Bodyguards?
Es war nicht das erste Mal, dass er solche Gletschertouren gemacht haben, solche riskanten Skitouren, muss man wirklich sagen. Er ist jemand, der auch die Herausforderung immer gesucht hat, auch in sportlicher Hinsicht. Und ist Marathon gelaufen, hat diese Bergtouren gemacht. Und er war, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch ein sehr geheimnisvoller Mann. Und er hat sehr viel Wert auf Sicherheit einerseits gelegt und wurde auch immer wieder von Bodyguards begleitet und geschützt. Auf der anderen Seite hat er sich dann auch immer wieder diese Freiheiten genommen, um ohne Bodyguards aufzubrechen. Und das liegt auch daran, weil er natürlich Geheimnisse hatte, die er vor seiner Familie, vor seinen Freunden, vor der Öffentlichkeit verborgen wollte.
Auf die kommen wir gleich noch zurück. Ich mache jetzt erstmal kurz weiter noch an diesem 7. April, der Tag, der dann auch in die Geschichte bei Tengelmann eingeht. Nach 9.09 Uhr wird er nicht mehr gesehen. Stunden vergehen, in dem kein Lebenszeichen mehr von ihm kommt. Um 23.41 Uhr an diesem Abend schaltet sich seine Ehefrau Katrin in einer Telefonkonferenz zusammen mit der Tochter Viktoria. Karl Irivan hatte zwei Kinder, ne?
Zwei Kinder, Zwillinge, Viktoria und Irivan, Ende 20 jetzt.
Okay, also die schalten sich zu einer Telefonkonferenz zusammen und versuchen, Karl Irivan auf allen Kanälen zu erreichen. Via SMS, Telefon, WhatsApp, nichts funktioniert, die Familie ist wirklich verzweifelt. Am nächsten Tag, dem 8. April, startet eine großflächige Suche mit Hubschraubern, mit Wärmebildkamera, mit Suchhunden, also wirklich ein unvergleichlicher Aufwand für diesen Mann. Das geht dann auch mehrere Tage so, aber die Familie hat ein bisschen Pech. Es fällt nämlich mehrere Meter Neuschnee, die Temperaturen liegen im Minusbereich Und die Hoffnung schwindet Tag für Tag. Und da gibt es dann 2 Wochen später, am 19. April, eine niederschmetternde Nachricht des leitenden Rettungsarztes, der Herr Zimmert. Ich habe die auch mit dabei. Der Rettungsarzt schreibt in dieser Nachricht: Unter Berücksichtigung der getragenen Kleidung und der winterlichen Bedingungen im hochalpinen Bereich besteht bis 48 Stunden noch eine realistische Überlebenschance, welche nach 4 bis 5 Tagen gegen Null läuft. Die Rettungssuche wurde nach 96 Stunden aus medizinischer Sicht in eine Bergungssuche gewandelt. Es muss leider festgestellt werden, dass nach 12 Tagen für Herrn Haub unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien bei einer Exposition im hochalpinen Gletscherbereich keine Überlebenschance mehr besteht. Und das ist natürlich eine Nachricht, die sowohl die Familie zur Verzweiflung bringt, als auch das Unternehmen, das er jetzt führerlos hinterlässt.
Und zu dem Zeitpunkt war aber der Öffentlichkeit überhaupt nicht klar, was bereits kurz nach dem Verschwinden von Karl-Erich van Haub innerhalb der Familie abgegangen ist. Das ist jetzt erst etwa 1,5 Jahre oder 2,5 Jahre später Stück für Stück rausgekommen. Es ist nicht so, dass die Familie zusammengestanden hat und getrauert hat, sondern es sind damals schon massive Konflikte hochgekommen. Und das hängt auch damit zusammen, dass diese Konflikte vorher in der Familie nicht gelöst worden sind. Und die sind dann ausgerechnet in der Zeit, wo eigentlich eine Familie zusammenstehen muss und trauern muss um einen Angehörigen, sind sie erst recht ausgetragen worden. Und da muss man dann nochmal 2 weitere Protagonisten vorstellen, insbesondere den Bruder von Karl-Erich Wahn, den Christian Haub. Weil der hat dann ja die Geschäfte. Das ist der jüngste Bruder, der war vorher in Amerika die ganze Zeit, ist Investmentbanker und war dort verantwortlich für eine Supermarktkette, die dann in die Insolvenz gegangen ist und was ihm angekreidet worden ist. Er ist jetzt nicht derjenige, der für eine Success-Story von Tengelmann stand, sondern stand einfach im Schatten seines Bruders Karl-Erich Wahn, der natürlich der mächtige Herrscher über das Tengelmann-Reich war und auch es nicht geduldet hat, dass sein Bruder Christian in irgendeiner Weise dort erfolgreich agieren kann. Und diese Wunden, die der Karl-Erich Wahn dem Christian zugefügt hat, die waren so tief, dass er jetzt auch ein Stück, man muss es wirklich sagen, zurückgezahlt hat.
Wir müssen an der Stelle vielleicht nochmal so generell auf das Familienporträt zu sprechen kommen. Denn es ist ja so, das ist eine Unternehmerfamilie mit einer langen Tradition. Man kann auch sagen, da herrscht das Patriarchat. Das stand sogar auch in der offiziellen Erklärung zum Verschwinden von Karl-Erich Wahn. Stand, wir trauern um unseren Patriarch oder sowas. Ich war sehr überrascht, dass sie diese Formulierung selbst wählen. Das geht eigentlich alles los mit dem Vater von Karl-Erich Wahn, der auch Erich Wahn heißt.
Und da stellt sich natürlich die Frage, warum heißen die eigentlich Erich Wahn? Und ich habe Karl-Erich Wahn mal persönlich kennengelernt.
Weil auch der Sohn so heißt, ne? Über 3 Generationen heißen die alle gleich.
Und das hängt damit zusammen, dass die Familie eine frühere Abstammung aus Armenien hat. Ganz, ganz früher kommt die Familie aus Armenien und die Hauptstadt von Armenien ist Erivan. Und deswegen haben die sich gesagt, dass einer aus der Familie sollte immer den Namen Erivan als Vornamen tragen, damit das Familienerbe weitergeführt wird. Das ist nur eine kleine Anekdote. Das sagt aber sehr viel über das Denken in dieser Familie. Es ging darum, dass man Generation für Generation dieses Unternehmen weiterführt. Und es war immer einer, der als der starke Mann dort
agieren sollte. Als Stammeshalter.
Ja, ein Stammeshalter. Der Vater Erivan, der übrigens wenige Wochen vor dem Verschwinden von Karl-Erich Wahn gestorben ist, aber in einem betagten Alter und wirklich in natürlicher Art und Weise. Der hat das Unternehmen groß gemacht in den 70er, 80er Jahren mit Plus da an den Markendiscounter, erinnern sich vielleicht noch einige. Und der hat dann im Jahr 2000 das Unternehmen schweren Herzens an seine Söhne übergeben. Und er konnte aber nicht richtig loslassen von alledem, was er dort erworben hatte in den ganzen Jahren. Und die 3 Brüder hatten dann zu je einem Drittel das Unternehmen im Besitz. Aber es war nur einer, der den Ton angegeben hat. Und das war Karl-Erich Wahn. Und das war auch der Lieblingssohn von Erich Wahn. Und das hat er auch seine Brüder spüren lassen.
Wir haben eine Tonsequenz aus einem alten Interview von dir. Du hast ja Karl-Erich Wahn 2016, 2 Jahre vor seinem Verschwinden, getroffen, indem er in seinen eigenen Worten mal formuliert, wie es denn so um die Familie bestellt ist. Da können wir mal reinhören, denn das ist wirklich sehr spannend.
Sie haben das ja jetzt unter den Brüdern noch aufgeteilt, ne? Also der eine Bruder macht Amerika.
Mhm. Und der mittlere Bruder ist nicht im Unternehmen tätig, der ist selbstständiger Unternehmer, der ist Architekt und Immobilien. Und ich mache den europäischen Teil. Mhm.
Aber Sie haben wirklich, also ein wirklich enges Verhältnis in der Familie. Mhm. Das kann man wirklich so sagen.
Weil das versuchte man früher schon mal immer irgendwie uns anzudichten, dass da muss doch irgendwie Streit sein, wenn man da mal reinkommt.
Naja, es gibt ja spektakuläre Fälle. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über Familienunternehmen. Und Sie kennen es ja auch aus dem Verband der Familienunternehmer. die zoffen sich wie die Kesselflicker. Jetzt, ja, da ist ja auch irgendwann, ist ja auch mal die Frage, sind dann wirklich alle mit dem Unternehmergehen ausgestattet oder nicht? Und ja, das ist der klassische Konflikt dabei. Ne?
Also, bei uns ist jetzt 5 Generationen gelungen. Das Unternehmen ist 5 Generationen Inhaber geführt. Hm.
Schon stark.
Das ist keine Prognose, dass das dann immer so weitergeht. Das wissen wir nicht.
Ja, keine Prognose, dass das dann immer so weitergeht. Und so war es dann leider auch.
Also unfassbar, wenn ich das jetzt nochmal höre. Also man muss eines dazu wissen, das war ein Interview im Zusammenhang mit dem Verkauf der Supermarktkette Kaisers Tengelmann. Und ich hatte Karl Eriwan Haupt damals kennengelernt. Wir haben dieses Interview gemacht. Und er hat ja wirklich den Eindruck erweckt, als wenn in dieser Familie alles in Ordnung ist. Und wenn man es ganz hart ausdrückt, ist, dass er mich glatt angelogen hat.
Wir erzählen das auch an dieser Stelle, diesen Blick in die Familie, weil das eben so wichtig ist im Zusammenhang mit seinem Verschwinden. Es gibt nämlich ja verschiedene Theorien, die sich um sein Verschwinden ranken, und bis heute ist er ja noch nicht für tot erklärt worden. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, Kajan?
Ja, das ist wirklich das, wie ich finde, mit das Faszinierendste an diesem Fall. Es sah ja alles danach aus, als wenn es ein Unfall ist. Und es gibt bisher auch keine Beweise dafür, dass es kein Unfall war. Aber über diesen längeren Zeitraum und über die ganzen Details, die jetzt über die Familie bekannt geworden sind und insbesondere über das geheimnisvolle Leben von Karl Eriwan Haupt, gibt es jetzt wirklich sehr viele ernstzunehmende Gerüchte, und zwar innerhalb der Familie und im Umfeld, dass es kein Unfall war. Und es gibt 2 weitere Theorien, die wir dann auch noch erörtern werden. Die eine Theorie geht in die Richtung, dass er möglicherweise umgebracht worden ist. Und die 2. Theorie ist, dass er weiterhin lebt, und zwar mit einer Frau, mit der er über Jahre ein Doppelleben geführt hat.
Fangen wir erstmal vielleicht bei der 1. Theorie an, dass es vielleicht ein Verbrechen sein könnte. Da spielt nämlich jetzt eine Rolle, dass sich Karl Eriwan eben sehr viele Feinde zu seinen Lebzeiten, oder naja, wir wissen es nicht, ob er noch lebt oder nicht, aber
wir nennen ihn mal den Verschollenen.
Ja, wir nennen ihn den Verschollenen. Also der Verschollene hat sich sehr viele Feinde gemacht, als er noch quasi in der Öffentlichkeit stand, unter seinen Mitarbeitern, aber auch eben in seiner Familie.
Ja, und das ist wirklich etwas, was völlig überraschend ist und nicht in dieses Bild von dem Karl Eriwan Haupt, dem Unternehmensführer, der die Bundeskanzlerin regelmäßig getroffen hat, gilt ja als CDU-Anhänger, hat Unterstützung gemacht für den CDU-Wahlkampf, ist mit seiner Frau Katrin auf Empfängen gewesen. Und auf der anderen Seite gibt es einen anderen Karl Eriwan Haupt, einer, der über eine unglaubliche Paranoia verfügt, der Verfolgungswahn hat, der Angst hat, dass irgendeiner ihm etwas antut, Erpressungsversuche, das kennt man ja von reichen Leuten, dass die Angst haben, weil sie halt sehr viel besitzen, dass ihnen etwas abgenommen wird. Bei ihm ist es aber wirklich, er schießt da wirklich über das Ziel hinaus, und er wollte nicht, dass irgendjemand etwas von seinen Geheimnissen weiß, aber er hat auch sehr viele Geheimnisse gehabt und hat diese Geheimnisse versucht zu schützen. Und er hat, wenn es möglich war, wirklich eine Armada von Privatdetektiven auf Leute losgeschickt, die ihm gefährlich werden konnten. Und das war ja das, was du eben gesagt hast mit den Feinden, die er sich möglicherweise gemacht hat. Und zwar waren das
Mitarbeiter. Da gibt es 2 Fälle, ne? 2 konkrete Fälle. Einmal ein Mitarbeiter und einmal seinen jüngsten Bruder sogar.
Ja, der Mitarbeiter, das war der erste Fall, auf den wir gestoßen sind. Das war sein langjähriger Bodyguard. Das war ein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und diesem Bodyguard. Der musste wegen eines Unfalls ausscheiden aus dem Unternehmen. Und kurz darauf gab es einen Erpressungsversuch gegen Karl Eriwan Haupt. Und Karl Eriwan vermutete diesen Bodyguard dahinter. Hatte keine Beweise, aber vermutete das. Und schaltete eine Privatdetektei ein, die sofort erkannt hat, dass Karl Eriwan Haupt dort empfänglich ist für Bedrohungsszenarien. Und die ein Riesenrad gedreht haben mit 13 Zielfahndern, die gleichzeitig diesen Bodyguard überwacht haben und die ihm dann das, den Eindruck vermittelt haben, der steckt wirklich hinter dieser Erpressung, obwohl dieser Bodyguard immer gesagt hat, ich steck da überhaupt nicht dahinter. Und die Verfolgungsjagden und die Überwachungen gingen so weit, dass der Bodyguard vor Gericht gezogen ist.
Und da gibt es ein richtig peinliches Urteil.
Auch genau, der ist vor Gericht gezogen und das Gericht hat gesagt, dass sich sowohl Karl Eriwan Haupt als auch die Privatdetektive jetzt endlich aus dem Leben dieses Bodyguards verabschieden sollen und dass sie ihn nicht mehr, dass sie ihn meiden sollen. Und ich bin dann durch einen Zufall, durch einen bestimmten Hinweis auf dieses Verfahren aufmerksam geworden, was überhaupt nicht öffentlich war, und habe damals die Akten dazu bekommen und konnte diesen Fall nachlesen und dokumentieren. Und da ist dann das erste Mal der Schleier runtergefallen von diesem Karl Eriwan Haupt, der als der grandiose, seriöse Unternehmensführer galt. Da war plötzlich klar, das ist jemand, der seinen langjährigen Bodyguard bis aufs Schärfste verfolgt hat und ihm wirklich dass es ein Urteil gab gegen ihn. Und ich werde das nie vergessen, diese Recherche, weil das war schon sehr, spektakulär. Das war 2017. Das war nämlich kurz nachdem ich Karl Eriwan Haupt getroffen hatte. Wir hatten dieses Interview gemacht zu der Supermarktkette, also ganz normal eigentlich. Und plötzlich tauchte dieser Hinweis auf, dass er ein Gerichtsverfahren mit seinem früheren Bodyguard hat. Und ich habe dann einen Hinweis bekommen, dass der Anwalt in Bonn sitzt, habe diesen Anwalt angerufen, bin nach Bonn geflogen, habe mich mit ihm getroffen und er hat mir dann Einblick gegeben in die Akten.
Da müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, also in der Medienbranche, klar, dass man da mal Akten, dass da Akten vom Laster fallen und man die dann plötzlich hat, das ist, das hört man ab und zu von Kollegen, aber da musst du vielleicht nochmal erklären, wieso überlässt der die einfach?
Weil das Verfahren war schon länger her, es ist nicht öffentlich geworden und er hatte das Gefühl, dass er etwas Gutes damit tut, wenn er einfach mal klar macht, dass dieses Verfahren, was der Haupt damals geführt hat, was der Karl Eriwan Haupt geführt hat, dass das nicht in Ordnung war. Und das ist ja so ein Zeichen, dass er gedacht hat, das ist ein Zeichen von Gerechtigkeit, wenn ich einfach mal klar mache und transparent, was da vielleicht für ein Mann dahinter steckt. Und dann habe ich diese Akten dort in dieser kleinen Kanzlei in Bonn durchgesehen und gelesen und habe gemerkt, oh, da kommt ja eine Akte nach der anderen. Und das war dann so umfangreich, dass ich dann den Anwalt gebeten hatte, alle Akten mitzunehmen und sie ihm dann eine Woche später kopiert wieder zurückzuschicken. Was waren wirklich 20 Aktenordner, die konnte ich da nicht durchlesen. Hab mir einen Mietwagen genommen und alle Akten in den Mietwagen und mit dem Mietwagen zurück nach Berlin. Einmal eine Woche durchkopiert und ja, dann haben wir die erste große Spionagegeschichte zu Karl Eriwan Haupt geschrieben.
Und es sollte noch eine zweite geben, das wiederholt sich dann nämlich.
Ja, und das fand ich noch viel spektakulärer, weil es kam dann bei den Recherchen heraus, dass er nicht nur einen ehemaligen vertrauenswürdigen Mitarbeiter ausspioniert hat, sondern seinen eigenen Bruder Georg. Und zu diesem Bruder muss man sagen, wir haben ja eben kurz über Christian Haupt gesprochen, der in Amerika ein Schattendasein geführt hat. Georg war der Mittlere, der war das schwarze Schaf der Familie, der irgendwie nicht richtig was auf die Reihe gekriegt hat, dem man auch nichts zugetraut hat, der verschiedene Ehen hatte und Kinder gezeugt hat und beruflich eigentlich eine relative Null war. Das war auch in der Familie klar. Trotzdem sehr viel Geld immer wieder verbraucht hat. Und der hat damals wieder eine neue Frau kennengelernt und Karl Eriwan Haupt hat sich Sorgen gemacht, dass in dem Umfeld dieser Frau Leute auftauchen, die möglicherweise dem Unternehmen gefährlich werden könnten. Da war insbesondere ein Berater, der plötzlich auftauchte, der im Zusammenhang mit russischen Geldwäscheaktionen und der Mafia stand, der mal eine Firma hatte, wo auch Wladimir Putin im Beirat saß. Und plötzlich hatte Karl Eriwan Haupt Angst davor, dass die Russenmafia über Tengelmann herfällt. Die Privatdetektei, die natürlich das große Geschäft gerochen hat, die haben ihm natürlich noch mehr Angst gemacht bei der ganzen Geschichte. Haben gesagt, wir müssen jetzt nochmal alles aufrollen, wir müssen nach Russland, wir müssen dies und das machen. Und das hat er natürlich alles gemacht. Es ging sogar so weit, dass Karl Eriwan Haupt diese Privatdetektei heimlich gekauft hat, damit er die Aufträge noch schneller umsetzen konnte. Und dann wurde ein großes Rad gedreht und es kam dabei heraus, dass eigentlich kein Beweis für irgendwelche Mafia-Tätigkeiten waren, dass der Bruder, es wurden dann auch Psychogramme vom Bruder gemacht und es war dann so, dass er mit seiner neuen Frau gerne ein Kind haben wollte. Diese Frau war aber schon relativ alt und dann wurden von den Detektiven Abschussfotos, Observationsfotos gemacht vor der Kinderwunschklinik, wo Georg Haub mit seiner damaligen Frau aufgetaucht ist. Und irgendwann ist das Ganze aufgeflogen und Karl-Erich van Haub musste sich bei seinem Bruder Georg entschuldigen. Es ist auch sehr viel Geld. Es sind über 11 Millionen Euro für diese Aktion ausgegeben worden.
Wow. Und wie viel nochmal?
11 Millionen Euro sind ausgegeben worden für die Detektivaktion. Und das hat natürlich diesen Riss in der Familie zwischen den Brüdern natürlich noch viel weiter vorangetrieben. Und ich kann mich erinnern, dass ihm das auch sehr zugesetzt hat, weil er hat damals dann das Gespräch mit mir gesucht. Karl-Erich van Haub hat das Gespräch mit mir gesucht und hat gesagt, weil wir haben ja viel über die Detektivgeschichten und die Spionageaktivitäten von Karl-Erich van Haub berichtet. Das war jetzt ja nicht gerade zuträglich für sein Image als Unternehmensführer. Und deswegen hat er das Gespräch mit mir gesucht, mir erzählt, dass er sich mit seinen Brüdern wieder geeinigt hätte. Sie hätten sich vertragen, er hätte sich entschuldigt. Sie hätten gemeinsam eine Familientherapie gemacht und alles wäre gut. Und er würde sich wünschen, dass diese Geschichten über die Streitigkeiten in der Familie jetzt mal aufhören würden.
Die haben sich ja sehr viel Mühe gegeben, dass dieses Happy Family Image weiter zu pflegen. Es gibt auch ein Bild, das wir jetzt hier haben.
Das ist ein grandioses Bild.
Ja, das hätten wir vielleicht eigentlich schon viel früher mal beschreiben können. Auf diesem Bild sieht man die ganze Familie. Ich zähle mal kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Personen. Also die drei Brüder, jeweils ihre Frauen und dann die zwei Eltern. Sieht ein bisschen aus wie so eine Fußballmannschaft eigentlich, das Bild. Die posen da auf ihrer Ranch in Wyoming, die sich der Vater Irivan mal gekauft hat. Und sie lächeln alle in die Kamera, haben alle, sieht ein bisschen aus wie Karneval, ehrlich gesagt, weil alle so, so Cowboy-Hüte und Westen und so anhaben. Und alle lächeln einträchtig. Das Bild ist von 2014, aber du hast bei der näheren Betrachtung auch so ein paar Details darauf gefunden, die dann schon ein bisschen drauf schließen lassen, dass da was nicht so ganz stimmt.
Also ich finde, es sieht nicht aus wie Karneval, sondern es sieht aus wie Dallas. Weil das passt ja auch ganz gut zu den Familienstreitigkeiten,
die Serie, ne?
Zu der die große Serie aus den USA, weil sie tragen diese Cowboy-Hute und in der Mitte sitzt halt der Patriarch Erivan Haupt, der mich an Jock Ewing erinnert. Und er ist aber, das ist das Interessante, er hatte ja einen Lieblingssohn und das war Karl Erivan. Und Karl Erivan nimmt er in den Arm. Neben ihm sitzt Georg, das war nicht sein Lieblingssohn, sondern das war das schwarze Schaf und den fasst er nicht an. Und Christian, der jetzige Tengelmann-Chef, sitzt am Rande und wirkt eher unscheinbar. Und neben ihm sitzt dann die Mutter Helga Haupt, die auch noch lebt und eine wichtige Rolle in der Familie spielt. Und die Frau von Karl-Erivan Haupt, Katrin Haupt, wiederum klammert sich an den Patriarchen Erivan Haupt. Also dieses Foto dokumentiert, Karl-Erivan und Katrin waren diejenigen, ja, die hatten halt wirklich den Gefallen der Eltern. Also die waren sozusagen am nächsten dran und die anderen tauchen so am Rande auf. Und natürlich ist dieses Foto dokumentiert auch eine glückselige Familie, die es nicht gab. Weil wir wissen mittlerweile, es ist eine kaputte Familie.
Und der Grund, warum diese Familie so kaputt ist, den liefert dir Karl-Erivan ja im Prinzip selbst. In diesem Interview, das du mit ihm geführt hast, in das wir vorhin ja auch schon mal kurz reingehört haben, da sagt er, in dieser Familie bist du im Prinzip ohne Leistung nichts wert. Ich würde sagen, wir hören noch mal kurz rein.
Das Drama ist da, wo Kinder in einem verwöhnten Haushalt aufwachsen, sind oftmals die Eltern nicht richtig berufstätig, nicht selber aktiv. Mhm. Wenn Eltern nicht morgens um 7, 8 Uhr aus dem Haus gehen und erst oft spät abends nach Hause kommen und stöhnen und ächzen über das, was sie alles machen müssen, dann lernen die Kinder das ja gar nicht.
Mhm.
Nicht?
Mhm.
Meine Frau, ihr Vater, Rewe-Chef, Vorstand, also lange Jahre zum Schluss, und da aufgewachsen, hat das nie erlebt, dass der Vater nie früh nach Hause kam, oftmals auf Geschäftsreisen, Asien, Einkaufsreisen, 2 Wochen nicht da war. Mhm. Ich kannte das gar nicht anders.
Mhm.
Also war es völlig klar, dass ist das so ein Leben,
ja,
ist so halt.
Mhm.
Unsere Kinder erleben das jetzt auch wieder. Ja, ob sie schön oder nicht schön finden, aber sie erleben, dass da geleistet wird. Und hoffentlich inspiriert das. Das ist ja häufig so, die Kinder dann auch wieder, wenn, will ich auch leisten. Ich will auch mich beweisen. Da, wo nur noch Geld ist, nur noch Vermögensanlage oder so, ja. Immobilien, Vermögensanlage, da ist manchmal die Gefahr groß, dass man das Gefühl hat, man muss nichts leisten. Und dann setzt sich das vielleicht auch in der nächsten Generation dann nicht mehr sofort.
Das ist nochmal ein richtig spannender Blick in die Gedankenwelt und in das Wertesystem von Karl Erivan Haupt. Es geht um Leistung. Wer nichts leistet, ist nichts wert. Das ist die Sichtweise von Karl Erivan Haupt. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, warum es überhaupt zu dieser kaputten Familie gekommen ist. Und dieses Tondokument zeigt nochmal eindeutig, dass bei den Haupts es darum geht, nur wer Leistung zeigt, der wird anerkannt und die anderen eben nicht. Und das ist auch ein Grund dafür, warum die Haupts wahrscheinlich zu einer dieser tragischen Familien geworden sind. Also wenn ich das höre, dann bin ich froh, dass ich nicht in diese Familie reingeboren wurde.
Da musst du auch noch mal ganz kurz diese eine Anekdote erzählen mit dem Grab des Familienoberhaupts Erivan, dem Erivan Senior in den USA.
Genau, Erivan, der eigentlich Tengelmann richtig groß gemacht hat, hatte eine große Zuneigung zu Amerika, war auch schon relativ in den 60er, 70er Jahren, hat er dann eine Ranch in Wyoming gekauft. Das war quasi der zweite Familiensitz der Familie. Und er ist dort auch begraben worden, in Wyoming. Und durch das Verschwinden von Karl Erivan, der eigentlich der Testamentsvollstrecker war, ist das übergegangen auf Christian Haupt. Und Christian Haupt hat seiner Mutter Helga, und das ist jetzt kein Gerücht, sondern das ist Fakt, hat seiner Mutter Helga verboten, an das Grab ihres Mannes in Wyoming zu gehen, weil Helga in dem jetzigen Familienstreit auf der Seite kämpft des verschollenen Karl Erivan, also der Frau Katrin und den Zwillingen, und in größtem Maße verfeindet ist mit Christian.
Das heißt, es gibt eigentlich hier zwei Seiten, ne? Es gibt die Stämme Georg und Christian plus Familien und es gibt die Frau des Verschollenen und genau, die Mutter des Verschollenen, die sich nicht mehr wirklich in die Augen blicken, sondern nur noch über Anwälte kommunizieren. Bevor wir dazu noch kommen, müssen wir noch mal ganz kurz auf die dritte Theorie neben den Feindschaften, die Karl Erivan so gepflegt hat, zu sprechen kommen. Das ist nämlich das mutmaßliche, oder ich weiß gar nicht, musst du gleich mal sagen, ob das überhaupt mutmaßlich ist, aber das Doppelleben dieses Milliardärs.
Ja, das ist eine der größten Überraschungen in diesem Jahr, voll an Überraschungen geladenen Fall. Es ist jetzt herausgekommen, dass er ein Doppelleben geführt hat. Und zwar hatte er 15 Jahre lang eine Geliebte in Russland, Veronika. Veronika hat in einer Eventagentur gearbeitet und war sehr sportlich, hat mit ihm die Leidenschaft geteilt fürs Bergsteigen, fürs Laufen, für den Sport. Und es sieht wohl so aus, dass Katrin, die Ehefrau, von dieser Affäre wusste. Es war wohl ein Arrangement, die Kinder wussten wohl nichts davon. Und das ist erst rausgekommen, als er verschwunden
war. Wie ist das rausgekommen?
Es waren Textnachrichten auf seinem Handy, die ausgelesen worden sind.
So wie die letzte Textnachricht, die wir vorhin zitiert haben, ne? An eine andere Frau auch. Aber
ja, genau. Und an dem Tag, als Karl Erivan verschwunden ist, gab es eine Textnachricht von Veronika, der russischen Geliebten. Und da hat sie ihm geschrieben, dass sie jetzt von St. Petersburg nach Moskau zieht. Und sie hat danach wohl auch noch in einer Eventagentur gearbeitet. Aber wir haben jetzt recherchiert und sie ist jetzt in den letzten Jahren im letzten Jahr nicht mehr aufgetaucht. Keiner weiß, wo Veronika jetzt ist. Und er ist da immer.
Seit wann ist das so? Seit wann ist sie auch verschwunden?
Ja, vermutlich so seit etwa anderthalb Jahren. Das weiß man nicht so ganz genau, aber es gibt momentan keine Spur von ihr. Und deswegen gibt es die Theorie und diese Theorie habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das haben wirklich Leute im Umfeld und aus der Familie gesagt, dass sie es für am wahrscheinlichsten halten, dass Karl Erivan Haupt mit dieser Veronika jetzt an einem geheimen Ort lebt und dieser ganze Unfall nur eine große Geschichte war, damit er abtauchen kann. Es ist natürlich eine total verwegende Geschichte.
Gibt es denn irgendwelche Hinweise, zum Beispiel, dass Geld fehlt oder dass er da irgendwas beiseite geschafft
hat? In der Tat ist es so, dass sehr viel Geld fehlt. Und wo man auch nicht weiß, wo dieses Geld eigentlich abgeblieben ist.
Um wie viel Geld geht es da?
Da geht es um einen zweistelligen Millionenbetrag, von dem man wahrscheinlich schon mal ein Leben führen kann. Und Karl Erivan ist dann auch immer nach Russland geflogen, nach St. Petersburg, um Veronika zu besuchen. Und ist immer Linie geflogen, was ja ungewöhnlich ist. Ohne Bodyguard und er ist Linie geflogen, weil ansonsten...
So ein bisschen wie am Tag seines Verschwindens, ne?
Ja, ansonsten ist es halt so, dass er immer mit einem Privatjet unterwegs war. Und er hatte auch einen russischen Pass, den er sich besorgt hatte. Und es wird für durchaus möglich gehalten, dass Karl Erivan noch lebt.
Das zeigt auch der Streit ums Erbe, der ja nach seinem Verschwinden ausgebrochen ist. Denn die Brüder, Georg und Christian, wollen ihn für tot erklären lassen. Katrin, die Ehefrau, aber nicht. Also das heißt, die hat Beweggründe, dass sie glaubt, dass der noch am Leben ist oder zumindest es sich wünscht. Das ist natürlich einmal, sind das finanzielle Gründe, aber anscheinend glaubt sie auch, dass ihr Mann oder sie will ihren Mann zumindest noch nicht aufgeben.
Genau, dieses Todesermittlungsverfahren ist wirklich etwas, ja, sehr... Schräges, skurriles, Besonderes. Karl Erivan Haub, und das ist eigentlich das Fatale, hatte keine Vorsorge für den Tag X getroffen. Das Unternehmen gehört zu je einem Drittel den Brüdern, aber er war derjenige, der den Ton angegeben hat. Und er hätte natürlich auch etwas klären müssen in Sachen Testament für seine Kinder. Und das ist offenbar nicht passiert. Und wenn Karl Erivan Haub jetzt für tot erklärt wird, was durchaus natürlich möglich ist, dann wird eine Erbschaftssteuer fällig, die sich wirklich gewaschen hat, die Summe. Wir sprechen da von 450 Millionen Euro, die Katrin und ihre Kinder, die Zwillinge, aufbringen müssten. Und das ist genau der Punkt, wo dieser Streit in der Familie entbrannt ist. Weil
jetzt mal blöd gefragt, das ist ja eine reiche Familie. Ich würde jetzt sagen, 450 Millionen kann man ja vielleicht mal irgendwo locker aufschreiben, oder?
Also Geld ist auf jeden Fall genug da, das stimmt, Hanna, da hast du recht. Das Problem ist bloß, dass es ja einen Konflikt in dieser Familie gibt. Und Geld in dieser Erbschaftssteuergeschichte wird natürlich dieser Konflikt besonders stark ausgetrieben. So, und jetzt muss man sich folgende Situation überlegen. Katrin Haub dachte, dass das Unternehmen sich auch an der Finanzierung der Erbschaftssteuer beteiligt. Und dadurch, dass Christian und Katrin überhaupt nicht miteinander können, war es von vornherein klar, dass Christian gesagt hat, das Unternehmen beteiligt sich daran nicht. Geh du mal zu, wie du, vereinfach es jetzt mal, die Erbschaftssteuer aufbringst. Und dann hat sie halt dieses Todesermittlungsverfahren nicht in Gang gebracht, hat ihn nicht für tot erklärt, weil sie sich das einfach nicht leisten kann. Irgendwann muss er natürlich für tot erklärt werden, das ist schon klar. Und das haben jetzt die Brüder übernommen. Was natürlich aus Sicht von Katrin ein sehr perfider Akt ist, dass die Brüder jetzt bei Gericht ein Todesermittlungsverfahren in Gang gesetzt haben, damit Karl Erivan für tot erklärt wird. Und sie fühlt sich dadurch erpresst, weil es im Endeffekt darum geht, dass sie diese Erbschaftssteuer nicht zahlen kann und damit aus dem Unternehmen rausgedrängt wird. Und das ist der Machtkampf und die Millionen, die dahinter stecken.
Es geht aber nicht nur um die Familie, es geht auch um das Unternehmen. Und so wie ich das aus deinen Artikeln verstanden habe, ist das Unternehmen ja durch diesen Familienstreit jetzt auch wirklich existenzbedroht. Da geht es um Begriffe wie Zerschlagung.
Das ist jetzt die Frage, was mit diesem Unternehmen passiert. Kaisers Tengelmann, Supermärkte sind verkauft. Die Firmenzentrale in Mülheim an der Ruhr ist abgewickelt worden. Es sind jetzt nur noch 40 Mitarbeiter, die in einem Art Family Office für Tengelmann arbeiten. Die sind auch nach München gezogen. Es ist nicht mehr das Traditionsunternehmen, was es mal war. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt jetzt Beteiligungen und es gibt jetzt den Streit darum, wer eigentlich in diesem Unternehmen nochmal eine Rolle spielt. Also meiner Meinung nach ist die eigentliche DNA von Tengelmann sowieso weg, weil sie sind in keinem richtigen Handelsunternehmen mehr operativ tätig. Es gibt Beteiligungen, auch geringe Beteiligungen an Zalando, Uber und andere Internetfirmen. Aber diese Klammer, Tengelmann, Familienunternehmen, das gibt es so nicht mehr, weil es ist mehr oder weniger jetzt ein Family Office. Nichtsdestotrotz brauchen auch diese Beteiligungen wie Obi und Kick, wo es ja wirklich um große Milliardenbeträge geht, brauchen die auch Kontinuität. Und die kann durch diesen Streit momentan nicht geleistet werden.
Also man kann eigentlich wirklich sagen, dieses einstige Sperrgewicht in der deutschen Wirtschaft, dieses traditionsreiche Familienunternehmen, ist in Geiselhaft der eigentlichen Eigentümerfamilie geraten. Oder welche Lektion würdest du aus der Folge, die wir jetzt heute besprochen haben, ziehen?
Ich würde die Lektion ziehen, dass man Familien, die sich als erfolgreiche Familienunternehmer präsentieren, nicht alles glauben darf, weil wenn man den Schleier anhebt, dann stößt man manchmal auf Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich bin immer noch ein bisschen schockiert darüber, wie diese Familie eigentlich über Jahrzehnte gelogen hat. Und die zweite Sache ist, dass man bei diesen Familienunternehmen, und Deutschland hat sehr wichtige, große Familienunternehmen, daraus lernen muss, dass es wichtig ist, frühzeitig zu überlegen, wer übernimmt die Führung in einem Unternehmen, wer wird darauf vorbereitet und ist es vielleicht auch manchmal nicht besser, jemanden Familienfremdes die operative Führung zu übergeben, als immer jemanden rauszusuchen. Und dieser ganze Druck, dass einer aus der Familie, hier war es ja immer einer, der möglichst Erivan heißt, die Geschicke übernimmt.
In dem Fall des verschwundenen Karl Erivan Haupt sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele offene Fragen. Erst diese Woche ist nochmal diese Recherche über das Doppelleben von ihm, von dir erschienen. Ich bin mir sicher, da werden noch sehr, sehr viele weitere Recherchen erscheinen, denn momentan ist ja auch sehr viel auf dem Markt an Dokumenten, die von den Familienstämmen tatsächlich gezielt geleakt wird.
Das ist auch eine besondere Situation in solchen Auseinandersetzungen. Da sind ja immer dann noch andere Akteure dabei. Da gibt es PR-Berater, Rechtsanwälte, die dann natürlich versuchen, einen bestimmten Spin hinzubekommen. Und da müssen wir natürlich auch als Journalisten aufpassen, dass wir uns nicht, weil wir ganz tolle Dokumente präsentiert bekommen und ausgehändigt bekommen, dass wir uns da nicht vor den Karren spannen lassen.
Lieber Kajan, vielen lieben Dank für die Recherche heute und auch für die kleine Lektion noch am Schluss. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr bei unserer Premiere mit eingeschaltet habt und bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kommentare oder Fragen, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Das ist podcast@businessinsider.de. Und bis dahin verabschieden wir uns und in 2 Wochen kommt dann die nächste Folge auch wieder mit einem spannenden Wirtschaftskrimi.
Danke, Hanna, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Özkens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.